Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und wir sprechen gleich über die private Altenpflege und ob sich mit dem Tariftreuegesetz etwas am Gehalt getan hat. Und noch ein Gesetz heute im DLF-Magazin, das Chancenaufenthaltsrecht für geduldete Geflüchtete. Morgen soll es verabschiedet werden, aber was passiert da vorher in Bayern? Wir schauen drauf und wir haben DDR-Zwangsarbeiter in unserer Sendung, die immer noch auf eine Entschädigung warten. Guten Abend. Endlich tut sich was. Das war die Hoffnung vieler, die in der Pflege arbeiten, als die schwarz-rote Vorgängerregierung im Bund das Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht hat. Seit dem 1. September gilt es und danach müssen private Anbieter von Altenpflege entweder nach Tarif bezahlen, wie die kommunalen oder die kirchlichen Einrichtungen, oder sie müssen die Gehälter der Pflegenden auf ein regionales Durchschnittsniveau anheben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Tag der gesetzlichen Gültigkeit verkündet, die Löhne der Pflegekräfte in den Heimen steigen erheblich. Ist das so? Nach 3 Monaten hat Landeskorrespondentin Anke Petermann in Rheinland-Pfalz versucht nachzuvollziehen, ob das Tariftreuegesetz tatsächlich eine Wirkung hat.
Auf dem Rheinland-Pfälzischen Pflegetag, dem größten Pflegekongress im gesamten Südwesten, wird der Nachwuchs umworben. Auf den langen Fluren der Mainzer Rheingoldhalle haben vorwiegend kirchliche Träger Ausstellungsstände aufgebaut. Dort buhlen sie mit Werbegeschenken und Gesprächsangeboten um die Aufmerksamkeit von Pflegeschülerinnen. Die ziehen in Gruppen von Stand zu Stand.
Oh, danke schön. Danke.
Nur ein Privatanbieter ist unter den Ausstellern auf dem Mainzer Kongress präsent. Angestelltes Leitungspersonal verteilt Werbematerial, freundlich und sehr engagiert. Sein Unternehmen habe die neue Tariftreueregelung in den 80 zugehörigen Einrichtungen bundesweit sofort umgesetzt, sagt ein Pflegeheimleiter aus der Pfalz. Offiziell und vor dem Mikrofon will er nicht Auskunft geben. Er freue sich seiner Belegschaft, einen Batzen mehr zahlen zu dürfen. Das verrät er aber nur anonym. Denn über die Bezahlung zu reden, ist dem Unternehmenschef vorbehalten. Doch der ist nicht zu sprechen.
Dankeschön.
Viele junge Frauen kommen an den Stand des inhabergeführten Pflegeheimbetreibers. Doch die meisten angehenden Pflegekräfte nennen das Krankenhaus als Wunscharbeitsplatz. 2 Auszubildende im 1. Lehrjahr machen gerade für 6 Wochen Station in der Altenpflege. Beide wollen anonym bleiben. Die eine will in der Altenpflege weitermachen, aber nicht in der Praxis.
Das liegt ganz an der Bezahlung, weil die Bezahlung ist noch in Ordnung. Klar, man arbeitet sehr hart. Die Bedingungen sind, denke ich, eher so, die einen so davon abhalten. Dieses 12 Tage am Stück arbeiten gehen, Schichtwechsel von spät auf Nacht, das ist halt so das Anstrengende. Und wenn ich halt studiere, habe ich mehr Flexibilität.
So sieht es auch die Mitschülerin.
Ich wollte auch eigentlich in die Altenpflege. Ich würde auch gerne da bleiben eigentlich, aber mich zieht es dann doch eher Richtung Psychiatrie oder Studium, einfach wegen dem Zeitmanagement. Also man wird den Leuten einfach nicht mehr gerecht. An der Bezahlung liegt es auch nicht. Ich bin bei einem kirchlichen Träger, die bezahlen auch relativ gut. Also da kann ich mich nicht beschweren. Aber ich werde den Leuten halt nicht mehr gerecht und mir selber auch nicht mehr.
Zu wenig Personal auf zu viele Pflegebedürftige, begründet die Auszubildende.
Es passieren halt auch relativ viele Pflegefehler, einfach dadurch bedingt, dass wir wenig Fachkräfte haben, aber dafür sehr viele ungelernte Helfer. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die nicht brauchen. Ohne die wären wir aufgeschmissen. Aber diese Professionalität von der Pflege, die ist halt leider nicht mehr gewährleistet. Und das kann ich mit mir selber nicht mehr vereinbaren. Und deswegen denke ich eher, dass es mich nach der Ausbildung in die Richtung ziehen würde.
In Richtung Pflegewissenschaft und Psychiatrie. Raphael Baumann, Leiter des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses im pfälzischen Zweibrücken, bekommt von seinen 20 Auszubildenden eine andere Rückmeldung. Sie wollten mehrheitlich in der Altenpflege bleiben. Um einer Überlastung von Azubis und Pflegekräften vorzubeugen, lässt sich viel tun, findet der Leiter des kirchlichen Heims.
Da haben wir ein paar gute Ideen bei uns umgesetzt in Richtung Arbeitsklima, familienfreundliche Arbeitszeiten, in Richtung Verlässlichkeit des Dienstplans. Also freies Wochenende muss freies Wochenende sein und nicht plötzlich Anruf, kommst du jetzt? So, das sind viele, viele Faktoren, die in der Hand des Managements jeder Einrichtung liegen. Da, denke ich, werden noch nicht alle Karten gut so ausgespielt, wie man das könnte.
Die Tariftreueregelung für die privaten Altenpflegeanbieter wirkt sich auch auf die Nachwuchsrekrutierung der Evangelischen Diakonissenanstalt Speyer, Mannheim, Bad Dürkheim aus. Zu der gehört Baumanns Pflegeheim in Zweibrücken.
Der Vorteil, den wir bisher hatten, dass wir sagen konnten, wir bezahlen deutlich besser, der ist eben dadurch nicht mehr da. Wir werden uns überlegen müssen, wie wir, wenn jetzt Tarife angeglichen werden, wie man durch zusätzliche Angebote eben ein interessanter Arbeitgeber sein kann. Denn wir brauchen natürlich dringend hochqualifizierte Pflegekräfte und denen muss man heute etwas bieten, damit sie zu einem kommen.
Ein Vierteljahr tariftreue Regelung in der Altenpflege. Doch der Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste, kurz BPA, findet es zu früh, um eine Bilanz zu ziehen. In Rheinland-Pfalz seien die Betreiber noch dabei, sich mit den Pflegekassen als Kostenträgern auf ein regionales Durchschnittsniveau fürs Gehalt zu einigen, sagt ein BPA-Sprecher. Daran solle sich die Bezahlung dann anlehnen. Das klingt nach einem Spiel auf Zeit. Doch Alexander Schweizer, Sozial- und Arbeitsminister von Rheinland-Pfalz, glaubt nicht, dass Verzögern möglich ist.
Der gesetzliche Rahmen ist geschaffen. Es ist völlig klar, abgerechnet werden kann nur noch, wenn man nach Tarif bezahlt oder tarifähnlich bezahlt. Das ist für mich ein guter erster Schritt. Der nächste muss tatsächlich ein einheitlicher Flächentarifvertrag für die Pflege in ganz Deutschland sein, damit Pflegekräfte nicht von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Profession zu Profession gegeneinander ausgespielt werden kann.
Diesen Vertrag hätten einzelne Arbeitgeber bislang verhindert, kritisiert der SPD-Politiker. Patientenvertreter beklagen dagegen, dass die Eigenanteile von Pflegebedürftigen bis zu 30% auf weit über 2.000 Euro steigen. Von den Patienten holen sich die privaten Betreiber nämlich die Kosten für die Gehaltssprünge ihrer Mitarbeitenden infolge der Tariftreueregelung zurück. Sozialminister Schweizer spricht von einem Systemfehler.
Die Pflegeversicherung aus den 90er Jahren war ein Fortschritt, aber sie passt nicht mehr in die Zeit. Sie ist nicht mehr ausreichend. Sie ist, wenn Sie so wollen, eine Teil-Kasko-Versicherung. Aber das Pflegerisiko und die Bedürfnisse sind enorm gewachsen und sie werden weiter wachsen. Darum bin ich sehr dafür. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die möglichst viele Risiken absichert, solidarisch finanziert, die Pflege auskömmlich finanziert, die Eigenanteile zumindest im Maß hält und es möglich macht, dass aus den enormen Einnahmen, die man damit generieren kann und muss, dann auch gute Tariflöhne bezahlen kann.
Anke Petermann über das Tariftreuegesetz und seine Wirkung in der Pflege. Und gleich bleiben wir noch beim Thema. Am 1. September dieses Jahres hat also Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündet, die Gehälter in der Pflege steigen erheblich. Deshalb, weil an diesem Tag das Tariftreuegesetz in Kraft getreten ist. Wir wollen es wissen. Ist es tatsächlich so in dieser Branche, wo viele Menschen bislang unterbezahlt gearbeitet haben? Gibt es mehr Geld für alle, egal ob sie in einem kommunalen oder privaten Heim arbeiten? Tatjana Sambale ist examinierte Altenpflegerin. Sie arbeitet mittlerweile als Pflegepädagogin in einer Berufsschule in Nürnberg. Sie ist aber immer noch ehrenamtliche Betriebsrätin in einer Alteneinrichtung und engagiert sich in der Gewerkschaft Verdi. Ich habe Sie heute gefragt, Frau Sambale, bekommen alle Pflegenden jetzt durch das Tariftreuegesetz wirklich mehr Geld?
Ich denke, wichtig ist, dass wir in genau den Bereich schauen, für den das Gesetz geschaffen wurde, nämlich den privaten Pflegebereich. Und hier sind wir eben einfach mit der Situation konfrontiert, dass hier ein stetig wachsender, privat geführter, von privaten Investmentfonds auch unterhaltener Pflegemarkt da ist, unsere Realität ist, auch in unseren Arbeitsbedingungen die Realität abbildet. Und hier ist das große Problem, dass wir, ich will es mal so nennen, wir auf jeden Fall in der Fläche Bemühungen wahrgenommen haben, seit dem 1.9. noch Schlupflöcher zu finden. Also ich würde sagen, in der Fläche war es durchaus so, dass auch der GKV-Spitzenverband, das kann man auch auf der Homepage nachlesen, mit diversesten Anfragen verschiedenster Heimbetreiber konfrontiert war. Alle mit dieser Intention, können wir nicht vielleicht doch ausgenommen werden, gibt es vielleicht nicht doch ein Schlupfloch. Es gibt mit Sicherheit auch Heimbetreiber, die sich dieser neuen gesetzlichen Realität stellen. Aber dann schließt sich für uns in der Realität gleich die nächste Frage, nämlich die nach der flächendeckenden Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben.
Da kommen wir gleich drauf. Mhm. Bleiben wir nochmal beim Tarif. Also entweder muss nach Tarif bezahlt werden oder man muss den regional üblichen Tariflohn bezahlen. Findet das statt?
Da muss man ganz genau hinschauen. Es ist nämlich leider, und das ist der große Fehler von Anfang an gewesen, es findet leider die Formulierung sich in den Zulassungsrichtlinien, dass durchschnittlich in den drei verschiedenen Qualifikationsniveaus ungelernte Kolleginnen in der Pflege, einjährig qualifizierte Kolleginnen und Fachkräfte, das sind diese drei Qualifikationsniveaus, dass dort durchschnittlich der regional übliche Tariflohn zur Anwendung gebracht werden muss.
Das heißt also, wenn das im Durchschnitt ist, dass es also Fachkräfte gibt, die werden außerordentlich gut bezahlt und andere nicht so gut, weil ja dann der Durchschnitt stimmt?
Es heißt zumindest, dass das Gesetz diese Möglichkeit eröffnet und es heißt auch, dass wir bei dem, was wir überprüft haben in der Praxis hier für unsere Region, mit dem konfrontiert waren, dass es eben kein allgemeiner Pflegetariflohn ist, sondern dass von den Trägern variiert wird, dass den einen Kolleginnen, weil das einfach auch noch nach wie vor zugelassen wird von den gesetzlichen Richtlinien, mehr gegeben wird, wohingegen man bei anderen weiterhin spart. Und da muss man auch einfach sagen, das wurde uns von Anfang an auch schon in den Gesprächen mit der Arbeitgeberseite sofort so kommuniziert, wir sollten uns ja nicht einbilden, das wären jetzt individualrechtliche Ansprüche, sondern es wäre nach wie vor möglich, im Durchschnitt zwar so zu vergüten, aber eben nicht individualrechtlich, nicht auf die einzelnen Kollegen.
Das heißt also, wenn jetzt Mitarbeiterinnen am Wochenende willig sind zu arbeiten, auch mehr in der Nacht und so weiter, dass die sozusagen belohnt werden, andere, die das vielleicht auch aus familiären Gründen oder warum auch immer nicht können, dann sehr viel weniger Geld bekommen.
Das heißt, dass diese Möglichkeit besteht und das heißt, was wir leider auch beobachtet haben, natürlich durch diese Möglichkeit auch andere Anforderungen an die Kolleginnen eben genau mit diesem Hintergrund gestellt werden. Beispielsweise kann eine höhere, wie Sie es andeuten, Flexibilität der Kolleginnen eingefordert werden. Es kann eingefordert werden, dass sie zustimmen, auch im Rahmen neuer Arbeitsverträge auf andere Leistungen zu verzichten, dass sie zustimmen, zwischen einzelnen Heimen versetzt zu werden, dass sie geteilten Diensten zustimmen. Da ist einfach viel möglich in der Fantasie der Heimbetreiber, wo gesagt wird, ich habe jetzt meine Karotte, die ich den Leuten hinhalten kann, nämlich die theoretisch höhere Vergütung, aber ich darf das variieren zwischen den einzelnen Kolleginnen und sage den Leuten, die eine andere Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen nicht hinnehmen wollen, ja, dann zahlen wir euch auch kein höheres Geld und verteilen dafür das, was wir sowieso zahlen müssen, eben den Kolleginnen, die sich auf die schlechteren Bedingungen einlassen.
Frau Sambale, wenn Heime das Tariftreuegesetz nicht einhalten, dann könnten die Mitarbeiter doch einfach hingehen und kündigen. Der Markt ist leer gepflegt.
Was man mit bedenken muss, ist die Realität der Kolleginnen, dass viele nicht ursprünglich aus Deutschland stammen, dass wir in der Praxis immer wieder damit konfrontiert werden, dass viele von dieser Gesetzesänderung noch nicht mal gehört haben, dass viele überhaupt nicht wissen, was ihre rechtlichen Standards sind bei der Frage der Arbeitszeit, der Dienstplangestaltung, die völlig überrascht sind, wenn wir auch als Gewerkschaft in die Heime kommen und den Kolleginnen erklären, nein, es ist rechtlich nicht zulässig, dass du von einem Tag auf den anderen immer wieder auf den Dienstplan schauen musst, weil irgendjemand deinen Dienstplan ohne deine Zustimmung änderst. Ich glaube, man kann sich gar nicht so sehr manchmal bildlich vorstellen, wie viel auch mit der Unwissenheit der Kolleginnen da Schindluder getrieben wird. Und dann ist es natürlich so, dass an vielen Punkten auch der Aufenthaltstitel der Kolleginnen an ihren Arbeitsvertrag geknüpft ist.
Kommen wir also auf das zurück, was Sie am Anfang schon sagen wollten, das Thema Kontrolle. Gibt es die Kontrolle?
Man muss einfach sagen, momentan funktioniert das System so, dass über die Portale der Krankenkassen gemeldet werden muss von den Einrichtungen, wie sie vergüten. Aber das wird einfach nur eingetragen. Da muss niemand einen Nachweis bis jetzt erbringen. Und da sehen wir ein ganz großes Problem darin. Also wir haben uns den Altenpflegetag hier in Nürnberg zum Anlass genommen, um einfach auch mal in Heimen vorbeizuschauen, als ehrenamtliche Gewerkschaftskolleginnen mit den Kollegen zu sprechen und einfach mal zu fragen, wie schaut es denn jetzt aus nach dieser relativ langen Zeit, die das Gesetz jetzt auch schon implementiert ist, hat sich bei euch real was getan. Da haben wir ein sehr unterschiedliches Bild gesehen und wir finden leider auch Beispiele, wo noch kein Finger gerührt wurde, wo einfach diese Gesetzesänderung ignoriert wird und wo wir nicht erkennen können, dass das bis jetzt irgendwelche Folgen hat.
Also, was ist Ihre wichtigste Forderung?
Meine wichtigste Forderung ist, dass kontrolliert wird, dass das auch eingehalten wird und zwar nicht auf den Schultern der Kolleginnen, dass es eine staatliche Stelle gibt, wo die drauf guckt und die sich nicht darauf verlässt, dass die Heimbetreiber, die einfach sehr stark von dem Geld in diesem Pflegemarkt profitieren, denn das Geschäftsmodell darauf basiert, dass da möglichst viel Umsatz und auch Gewinn mit generiert wird, dass man denen kein Vorschussvertrauen dahingehend entgegenbringt, dass sie das Gesetz wirklich umsetzen und dass sie es richtig umsetzen. Und da müssten wir einfach genau wissen, gut, welche staatlichen Stellen fühlen sich verantwortlich und dass man sagt, man schafft eine Kontrolle.
Tatjana Sambale, examinierte Altenpflegerin und ehrenamtliche Betriebsrätin in einer Alteneinrichtung in Nürnberg, über ihre Erfahrungen mit dem Tariftreuegesetz in der Pflege. Menschen schauen in Deutschland morgen auf den Bundestag, denn dort soll das geplante Chancenaufenthaltsrecht verabschiedet werden. Damit bekommen gut integrierte Ausländer, die aber bisher nur geduldet sind, eine Bleiberechtsperspektive. Anfang kommenden Jahres soll das neue Aufenthaltsrecht in Kraft treten, aber nun passiert das. Flüchtlingsorganisationen schlagen in Bayern Alarm, weil dort derzeit wieder vermehrt abgeschoben wird. Und der Verdacht drängt sich auf, dass Bayern Geflüchtete aussortiert, die mit dem neuen Gesetz gute Chancen hätten, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Lisa Weiß ist dem nachgegangen.
Würzburg, der 17. Oktober. Gut 180 Menschen ziehen in einem Protestzug durch die Innenstadt. Ziel ist das Verwaltungsgericht. Hier wird am Protesttag über einen Eilantrag entschieden. Wenn das Gericht den ablehnt, wird Saiwie am nächsten Tag nach Nigeria abgeschoben. Die Demonstrierenden solidarisieren sich mit dem 20-Jährigen.
Weil ich das einfach unmöglich finde, das ist so eine Behördenwillkür.
Weil diese ganze Abschiebung, die geplant wird, nicht mit rechten Dingen zugeht.
Seitdem der junge Mann als 16-Jähriger aus Nigeria geflüchtet ist, hat er sich in Deutschland aufgehalten. Nach seinem Schulabschluss hat Osaivie eine Ausbildung als Pflegehelfer begonnen. Er ist gut integriert, würde die Anforderungen für das geplante Chancenaufenthaltsrecht locker erfüllen, sagt seine Anwältin Mara Ortler, spezialisiert auf Migrationsrecht. Zurück zu den Demonstrierenden vor dem Würzburger Verwaltungsgericht. Nach gut einer Stunde verkündet Osaivies Freundin Elisa:
Ich habe gerade eine Nachricht von der Anwältin bekommen, der Antrag ist durch und er wird morgen nicht abgeschoben.
Dass die für Osaivie zuständige zentrale Ausländerbehörde nur wenige Stunden später Beschwerde gegen die Entscheidung einreichen wird, wissen sie da noch nicht. Aus der Sicht seiner Rechtsanwältin Mara Ortler ist die Abschiebepraxis des Freistaats derzeit noch rigoroser als sonst.
Dass da eben auch viele Familien oder viele Betroffene, die dann auch unter Chancenaufenthaltsrecht fallen, unter die Räder geraten, sozusagen, kann ich mir schon vorstellen. Ob es aktiv betrieben wird, ich hoffe es nicht.
Der Bayerische Flüchtlingsrat wirft einigen Ausländerbehörden im Freistaat vor, strategisch zu handeln, um Menschen noch schnell loszuwerden. Und Stefan Reichel von der kirchlichen Hilfsorganisation Matteo sagt:
Ich kenne an die 100 Fälle, wo wir ableiten können, dass da die Ausländerbehörden in Bayern und die Bayerische Staatsregierung Interesse haben, dieses Chancenaufenthaltsrecht schon von vornherein zu behindern und auch später nicht umzusetzen.
Reichel nennt ein Beispiel: Abdullah K. aus Wertingen. Der Sierra Leoner sei seit 5 Jahren im Land, bestens integriert, ein Fall für das neue Chancenaufenthaltsrecht. Immer wieder habe Abdullah K. versucht, sich einen Pass zu beschaffen, aber das sei von Deutschland aus nicht möglich gewesen. Sierra-Leonische Pässe könne man nur im Land beantragen, so Reichel. Ohne Pass aber kann Abdulakar nicht legal reisen. Abdulakar wurde dann wegen Passlosigkeit angezeigt. Mit einer Vorstrafe aber wäre es für Abdulakar unmöglich, vom Chancenaufenthaltsrecht zu profitieren, sagt Reichel. Das zuständige Landratsamt Dillingen hält es weiterhin für möglich, sich einen sierra-leonischen Pass zu beschaffen, selbst wenn man im Ausland ist. Und schreibt:
Eine Anzeige erfolgt nicht, wenn alle Schritte zur Passbeschaffung unternommen worden sind. Im Fall von Herrn K. wurden keinerlei Nachweise vorgelegt, dass er sich um eine Passausstellung oder Klärung seiner Identität bemüht hätte.
Die Juristen vom Republikanische Anwältinnen und Anwälteverein sehen jedenfalls das Verhalten der Ausländerbehörden in Bayern vor dem kommenden Chancenaufenthaltsrecht mit Sorge. In einem offenen Brief, unter anderem an das Bundesinnenministerium, berichtet der Verein, dass sich Strafanzeigen wegen fehlender Pässe in diesem Jahr gehäuft hätten. Wie viele Fälle das in Bayern sind, darüber liegen für das Jahr 2022 noch keine Zahlen vor, heißt es aus dem bayerischen Innenministerium. Versucht Bayern, Menschen möglichst noch schnell abzuschieben, bevor das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft tritt? Bayerns Innenminister Joachim Herrmann:
Davon kann keine Rede sein. Ich kann das jetzt nicht für jede einzelne der 96 Ausländerbehörden in Bayern sagen, ob da irgendjemand, einen besonderen Mitarbeiter, mit solchen Intentionen hat. Aber insgesamt als Linie, vor allen Dingen von uns im Innenministerium aus, gibt es da überhaupt nichts.
Was das Innenministerium aber sehr deutlich macht: Bayern hält von dem geplanten Chancenaufenthaltsrecht nichts. Damit würden Geduldete privilegiert, die allein deshalb noch nicht abgeschoben werden konnten, weil sie an der Klärung ihrer Identität nicht mitgewirkt hätten und nicht freiwillig ausgereist seien. Ein Besuch bei Anna Fröhlich, Rechtsanwältin, auch sie spezialisiert auf Migrationsrecht.
Also unser Mannand, dieser äthiopische Staatsangehörige, fällt zu 100% unter dieses Chancenaufenthaltsrecht, weil er arbeitet, gearbeitet hat, weil er Deutsch spricht, weil er einen Pass vorgelegt hat und weil er keine Straftaten begangen hat.
Trotzdem saß Mohammed B. einige Zeit in Abschiebehaft. Vor über 8 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, lebte zuletzt geduldet in Garmisch-Partenkirchen, sagt Anna Fröhlich. Er habe sich um einen äthiopischen Pass bemüht, eine sehr langwierige Angelegenheit, weil vorher seine Geburtsurkunde und die Einträge im äthiopischen Geburtenregister überprüft und geklärt werden mussten.
Es ist aufgrund der Aktenlage so, dass es einen Aktenvermerk gibt in der Ausländerakte, dass dem äthiopischen Staatsangehörigen mitgeteilt wurde. Soweit er einen Pass beibringt, kann seine Beschäftigungserlaubnis auf jeden Fall weiter verlängert werden. Und mündlich wurde ihm auch unter Zeugen mitgeteilt, dass er praktisch eine gute Prognose hat, wenn er den Pass bringt, für andere aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten, wie unter anderem das Chancenaufenthaltsrecht, wie § 25b Aufenthaltsgesetz, weil er so lange da ist.
Als Mohammed B. seinen Pass endlich bekommen und bei der Ausländerbehörde vorgelegt hatte, bekam er im Nachgang ein Schreiben der Ausländerbehörde. Seine Arbeitserlaubnis könne jetzt verlängert werden bis Ende April 2023. Er solle vorbeikommen, damit diese Erlaubnis eingetragen werden könne. Kurze Zeit später sei der Äthiopier in Abschiebehaft genommen worden, sagt seine Anwältin.
Also aufgrund der Tatsache, dass wir neue Gesetzgebung anstehen haben für dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, ist es schon sehr, sehr fragwürdig, was hier passiert ist. Also meines Erachtens ist der Fall grob rechtswidrig.
Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen antwortet auf Anfrage recht knapp. In dem Schreiben an Mohammed B. sei nochmal darauf hingewiesen worden, dass er ausreisepflichtig sei. Der Person sei kein Aufenthaltsrecht zugesichert worden. Die Ausländerbehörde sei verpflichtet gewesen, die Abschiebung einzuleiten. In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Hessen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, gibt es diese Strenge nicht. Sie haben ihre Ausländerbehörden angewiesen, möglichst keine Menschen abzuschieben, die unter das kommende Chancenaufenthaltsrecht fallen könnten. So großzügig ist man in Bayern bisher nicht. Innenminister Joachim Herrmann sagte Anfang November:
Zu sagen, wir tun so, als ob es dieses Gesetz schon gäbe, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.
Es könnte aber möglicherweise doch eine Art Rechtsgrundlage geben. Ein offenbar lange Zeit übersehenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1999. Das Gericht hatte damals geurteilt, dass Menschen nicht abgeschoben werden dürfen, wenn sie von einer unmittelbar bevorstehenden Gesetzesänderung profitieren können. Mohammed B., der Äthiopier, der in Garmisch-Partenkirchen lebt, ist auf dieser Grundlage mittlerweile wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden. Wird sein Fall zum Präzedenzfall in Bayern? Nachgefragt bei Innenminister Joachim Herrmann. Diesmal antwortet er:
Wir schauen uns jeden Fall genau an. Jedenfalls bitte ich darum, alle unsere Ausländerbehörden in Bayern. Und wenn es jemanden gibt, wo tatsächlich naheliegend eine Bleibeperspektive da ist, werden wir das sicherlich mit einbeziehen.
Es könnte also sein, dass sich etwas ändert für von Abschiebung bedrohte Menschen in Bayern, die vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren würden.
Lisa Weiß über Geflüchtete in Bayern, die um eine Zukunft in Deutschland kämpfen. Da kommen Sie morgens zu Ihrem Büro und können die Tür gar nicht öffnen, weil das Schloss verklebt wurde. Das ist aber beileibe nicht das Schlimmste. Andere kommen zu Ihrem Büro und da sind die Fensterscheiben zerstört, die Wände beschmiert oder. In Berlin gibt es immer mehr Attacken auf Wahlkreisbüros von Politikerinnen und Politikern. Seit Anfang 2021 registrierte die Polizei 65 solcher Fälle, die meist nicht aufgeklärt werden können. Die Täter kommen anscheinend aus verschiedenen Lagern. Manchmal erscheinen ihre Angriffe wahllos, manchmal gibt es Bekennerschreiben. Daniela Siebert hat sich den Vandalismus angesehen und angehört, wie Politikerinnen und Politiker damit umgehen.
Und hier sieht man jetzt sozusagen noch die Spuren, wo in der Vergangenheit immer wieder mal jemand versucht hat, mit so einem Lackstift uns die Tür zu beschmieren.
Und das ging bis hier runter.
Das war halt auch großflächig auf der Scheibe.
War das nur Farbe oder waren das auch Sprüche?
Nee, das war bloß irgendwie vollgeschmiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, was
doch,
es war.
Und Hitlerbärtchen an die Oberlippe, so eine Sache.
Linken Politiker Sebastian Schlüsselburg und sein Mitarbeiter Hassan Medvalli stehen vor ihrem Wahlkreisbüro, einem Eckladen in Berlin-Lichtenberg. Es wird besonders oft attackiert, vor allem die vielen Fenster und die gläserne Eingangstür. Erst vor 4 Wochen wurden sämtliche Glasscheiben zertrümmert.
Da sieht man ja hier, das sind Steine gewesen, weil hier ist ja noch sozusagen der Dreck dran zu sehen. Achso, hier, das sind auch so Sachen, die wir dann gelegentlich haben, dass Leute uns ihre Hundekothaufen hinlegen.
Zahllose Spuren von Angriffen sind gar nicht mehr zu sehen. Etwa unerwünschte Aufkleber von Neonazis, weil die beiden sich längst zu Reinigungsexperten entwickelt haben. Um die eingeschlagenen Scheiben muss sich aber ein Glaser kümmern, mal wieder. Mittig klaffen tiefe Krater in dem Sicherheitsglas. Normales Glas wäre bei so viel Gewalt sicher ganz kollabiert. Einschüchtern lasse er sich durch solche Attacken nicht, betont Sebastian Schlüsselburg.
Es ist natürlich nervig, weil wir mit der Schadensregulierung zu tun haben, aber im Endeffekt ist es halt bisher ein Versicherungsschaden gewesen.
Die Polizei hat noch keine Täter ermittelt. Auf der linken Internetplattform Indymedia gibt es immer wieder Bekennerschreiben. Zuletzt zur Fensterattacke. Die Autoren dort bezeichnen Sebastian Schlüsselburg als Hintermann staatlicher Gewalt und argumentieren beispielsweise, die Linkspartei habe Obdachlose geräumt. Sebastian Schlüsselburg, selbst Jurist, hält von diesem Schreiben nicht viel, auch weil es so viele inhaltliche Fehler enthielte.
Wenn das keine Trittbrettfahrer sein sollten, sondern wirklich diejenigen sind, die hier eine besondere intrinsische Motivation haben, immer wieder mein Büro zu beschädigen, dann sind die auf jeden Fall nicht besonders helle und nicht besonders gründlich. Jedenfalls nicht bei der Recherche ihrer komischen Grundlagen für ihre Bekennerschreiben.
Sebastian Schlüsselburg und sein Mitarbeiter Hassan Medvalli parieren die häufigen Attacken mit Galgenhumor und einem dicken Fell.
Also wenn jetzt hier einer an der Tür stehen würde, dann wäre das vielleicht noch was anderes. Aber dass eben nachts die Scheiben eingeschmissen werden, das gehört so ein bisschen zum Geschäft dazu.
Einzige Konzession bislang. Auf eine professionelle Reklamebeklebung der Scheiben verzichtet das Büro inzwischen, um im Schadensfall die Kosten zu senken. Die eigene Versicherung hatte schon nach der 3. Glasbeschädigung den Vertrag gekündigt. Nun bezahlt das Abgeordnetenhaus die Rechnungen. Der linken Politiker ist längst nicht der einzige Abgeordnete des Berliner Parlaments, der Attacken auf sein Wahlkreisbüro hinnehmen muss. Sämtliche Fraktionen sind betroffen. Daher ist auch Abgeordnetenhauspräsident Dennis Buchner alarmiert.
Es wird im Moment wieder mehr, es sind Wellenbewegungen, die Schäden werden, das ist zumindest meine Beobachtung, größer.
Etwa im Wahlkreisbüro seiner sozialdemokratischen Parteifreundin, Innensenatorin Iris Spranger. Dort hätte nach einer Buttersäureattacke der ganze Fußboden ausgetauscht werden müssen. SPD-Büros werden besonders viel attackiert, gefolgt von Grünen und der CDU. Der Parlamentspräsident sieht darin eine Gefahr für die Demokratie.
Weil es um Mundtotmachen geht. Und wir können es uns in einer Demokratie nicht bieten lassen, dass Abgeordnete eingeschüchtert werden. Gewalt darf in der politischen Auseinandersetzung einfach kein Mittel werden. Auch nicht Gewalt gegen Sachen.
Das Abgeordnetenhaus hat mittlerweile Budgets eingerichtet, aus denen Betroffene bei der Schadensbeseitigung unterstützt werden, wenn ihnen keine Versicherung dabei hilft. Auch Mittel für Sicherheitsmaßnahmen stehen zur Verfügung. Dennis Buchner plädiert auch an die Staatsanwaltschaft, Belohnungen auszusetzen, damit sich Zeugen melden und so die Taten besser aufgeklärt werden. Ein anderer Tatort in Charlottenburg. Eines der stattlichen Häuser in der Windscheidstraße, seit Monaten eingerüstet. Hinter Zementsäcken und Bauschutt kaum zu sehen, liegt das Wahlkreisbüro von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Dem Büro der grünen Politikerin galt die gefährlichste Attacke in diesem Jahr, eine Brandstiftung. Mitte August, nachts, ein Mitarbeiter sei noch vor Ort gewesen, erzählt Lisa Paus.
Die Brandstifter müssen auch mitbekommen haben, dass noch eine Person in diesem Wahlkreisbüro gewesen ist. Trotzdem haben sie es eben gemacht. Sie haben die Holzbank, die vor meinem Wahlkreisbüro steht, angezündet mit Brandbeschleuniger. Deswegen hat das dann auch relativ schnell eine Dynamik bekommen und mein Mitarbeiter hat dann glücklicherweise das gerochen.
Das Feuer wurde schnell gelöscht, so kamen keine Menschen zu Schaden. Doch das Wahlkreisbüro war wochenlang nicht zu gebrauchen.
Vor allen Dingen ist natürlich ein riesiger Schock. Das Perfide ist ja, ich selber bin viel unterwegs rund um die Uhr. Das heißt, konkret ist es ja gar kein Anschlag gegen mich, sondern es ist ein Anschlag gegen die Mitarbeiter.
Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, doch bislang ist die Tat nicht aufgeklärt. Aber Lisa Paus hat einen Verdacht, weil am Baugerüst vom Büro das Kürzel der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund gefunden wurde.
Daher vermute ich, dass es tatsächlich aus dem rechtsextremen Bereich kommt, aber weitere Erkenntnisse da gibt es nicht.
Ihre Mitarbeitenden hätten inzwischen auch ein Beratungsangebot von Experten gegen Rechtsextremismus genutzt, berichtet Lisa Paus. Trotzdem:
Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Demokratie von diesen Demokratiefeinden derart angegriffen wird.
Als sie im August den Anschlag öffentlich machte, erfuhr Lisa Paus eine Welle von Solidaritätsbekundungen.
Sowas zu erleben, das macht was mit einem. Das verletzt, das macht einen vulnerabel. Und dann geht es ja eben darum, wie geht man mit dieser Angst um. Gerade dann ist es so entscheidend zu wissen, man ist nicht allein und es gibt eine große Solidarität und eine große Unterstützung.
Ihr Blick in die Zukunft zeigt aber auch den ganzen Zwiespalt, den solche Attacken auslösen und den sicher andere Betroffene so teilen.
Ich will offen sein für die Bürgerinnen und Bürger. Ich will ansprechbar sein. Aber ich gebe zu, ich bin froh, dass die Polizeistreife an meinem Wahlkreisbüro jetzt deutlich dichter ist als vorher.
Daniela Siebert über den Vandalismus an und in Wahlkreisbüros in Berlin.
Es gibt so viele Berichte
und so wenig Genugtuung. Die Rede ist von den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der DDR. Zum Teil war ihre Arbeit lebensbedrohlich, wenn sie zum Beispiel im Chemiekombinat Bitterfeld geschuftet haben, wo ständig giftige Chlor- oder Quecksilberdämpfe austreten konnten. Viele Firmen im Westen, also vor allem Dingen in der Bundesrepublik, haben von der Zwangsarbeit im Osten profitiert. Sie machten mit dem DDR-Außenhandel gut Geschäfte. Das hat der Möbelkonzern IKEA vor Jahren bestätigt. Aber so viele andere Unternehmen wollen davon heute nichts mehr wissen. Es gibt weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung. Deshalb haben die SED, Opferbeauftragte und der Opferverband UOKG, Historiker, Bundestagsabgeordnete und Zeitzeugen an einen Tisch gebracht. Isabel Fahnrich Lautenschläger war dabei und hat zugehört.
Ich selbst war in Cottbus inhaftiert. In Cottbus wurden unter anderem Möbelteile für IKEA, Metallbeschläge, aber auch die Aluminiumgehäuse für 3 Praktikakameras hergestellt. Wir haben da einiges aufgebaut.
Dieter Dombrowski hält solche Kamerateile, wie er sie als politischer Häftling vor seinem Freikauf 1975 durch die Bundesregierung fertigen musste, in die Höhe.
Und das sind die, die wir dann bearbeitet haben, auch mit dem Werkzeug, das Sie da sehen können, primitivst. Und in diesem Zustand dann haben sie das Werk im Zuchthaus Cottbus verlassen, um dann endverarbeitet zu werden, um dann eben auch unter dem Markennamen Praktika im Westen verkauft zu werden.
Der Bundesvorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, will die Entschädigung für in politischer Haft geleistete Zwangsarbeit endlich voranbringen und wendet sich insbesondere an die Abgeordneten, die im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestags im Publikum sitzen.
Was uns ein Anliegen ist, dass diese Menschen ja mehrfach bestraft wurden. Zum einen, dass sie völlig unschuldig inhaftiert wurden, und dann auch zur Zwangsarbeit unter Androhung von Straf und Restriktionen gezwungen wurden.
Die Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen werde keinesfalls mit derjenigen in der NS-Zeit gleichgesetzt, stellt er klar. Gemeinsam mit der SED-Opferbeauftragten will Dombrowski erreichen, dass westliche Firmen, die von der Häftlingszwangsarbeit profitiert haben, sich ihrer moralischen Verantwortung stellen. Evelyn Zupke verfolgt dabei 2 Richtungen.
Eine öffentliche Entschuldigung. Und die andere Seite ist natürlich auch, wir reden auch über Geld. Und wir würden von den Firmen auch erwarten, dass sie in einen Fonds, in einen Entschädigungsfonds einzahlen. Eine Möglichkeit wäre, im Koalitionsvertrag steht ja, dass der bundesweite Härtefallfonds an die Stiftung für politische Häftlinge in Bonn angegliedert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Firmen dort einzahlen und dass man dann diesen Härtefallfonds so ausgestaltet, dass man einen Schwerpunkt auch auf Zwangsarbeit legt.
Außer dem schwedischen Möbelkonzern IKEA, der 2012 mit einer internen Studie die eigene Beteiligung offenlegte, haben auch westdeutsche Unternehmen wie Quelle, Otto und Kaufhof, Horten, Hertie sowie Karstadt Einrichtungsgegenstände aus DDR-Gefängnissen bezogen. Die Inhaftierten produzierten auch Motorräder, Fernseher und Farbfilme für Neckermann oder Kerzen für Schlecker, sagt Tobias Wunschig, Historiker und Autor des Buches Knastware für den Klassenfeind. Die Haftarbeit in der DDR habe klar dem Völkerrecht widersprochen.
Dieses erlaubt bis heute den Arbeitseinsatz von Gefangenen, wenn die Verurteilung rechtsstaatlich korrekt erfolgte, wenn beim Arbeitseinsatz selbst die Menschenwürde gewahrt wird, also die Betreffenden sich nicht in Lebensgefahr begeben müssen und die beteiligten Institutionen keinen Profit beabsichtigen. Keine dieser Voraussetzungen war in der DDR gegeben. Auch nach den Maßstäben der Internationalen Arbeitsorganisation handelt es sich um Zwangsarbeit.
Frank Herrmann zum Beispiel saß wegen eines geplanten Fluchtversuchs aus der DDR in politischer Haft. Der damals 23-Jährige musste in der Strafvollzugseinrichtung Naumburg für einen metallverarbeitenden, volkseigenen Betrieb in der Galvanik und in der Stanzerei arbeiten, unter schlimmsten Bedingungen.
Ich habe Arbeitsunfälle dort miterlebt, habe selber einen Arbeitsunfall erlitten in der Galvanisation, wo ich fast das Augenlicht bei verloren hätte. Punkte Arbeitsschutzmaßnahmen, naja, die gleich null waren. Also unter erbärmlichsten Zuständen, ob das Maschinen oder Einrichtungen waren. Es gab keine Schutzhandschuhe, es gab keine Schutzbrillen, wenn danach gefragt worden ist. einfach vorsichtig arbeiten. Und das war die Aussage. Und der Plan musste sozusagen passen, die Norm.
Für den Westen war der DDR-Strafvollzug ein offenes Buch. Die Haftbedingungen seien bekannt gewesen, sagt Historiker Tobias Wunschig. Vor dem Mauerbau 1961 konnten entlassene Gefangene in den Westen flüchten. Ab 1963/64 wurden nicht wenige von der Bundesrepublik freigekauft und berichteten dort über die Arbeitsbedingungen. Manche fanden von Häftlingen produzierte Bettwäsche oder Strumpfhosen in westlichen Kaufhäusern wieder und wandten sich an die Konzerne. Beim Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen war all dies kein Geheimnis.
Heute nachweisen kann man das vor allem für die Firmen IKEA und Quelle, zwei der groß im Geschäft stehenden Konzerne, die durch zahlreiche DDR-Wirtschaftskontakte auch wiederum bei der Geheimpolizei der DDR so viel Akten, Anführungsstriche, produziert haben, dass wir hier sogar über die Abstimmungen der DDR-Betriebe mit den Westkonzernen Bescheid wissen. Und hier wissen wir, dass es Nachfragen der westlichen Konzerne gab. Man hätte gehört, die bezogenen Waren würden in Wirklichkeit von Gefangenen gefertigt, wie es sich damit verhielte. Die DDR-Seite wiegelte dann ab.
Die Unternehmen hätten die Arbeit nicht unmittelbar bei den Haftanstalten in Auftrag gegeben. Deswegen sei es fast unmöglich, ihre Verantwortung lückenlos zu beweisen, sagt der Historiker. Oft fertigten die Inhaftierten nur Bestandteile der Endprodukte. Um mehr Klarheit zu schaffen, müssten westliche Firmen erst ihre Archive öffnen. IKEA hatte 2012 die Bereitschaft signalisiert, in einen Entschädigungsfonds für ehemalige DDR-Zwangsarbeiter einzuzahlen, wenn andere Unternehmen mitmachen. Danach sieht es aber auch 10 Jahre später nicht aus. 2016 legte die Deutsche Bahn, die sich im Eigentum des Bundes befindet, ebenfalls eine Studie vor und entschuldigte sich. Wenn jetzt noch die Zusage folgen würde, eine entsprechende Summe zu zahlen, könne das für andere Firmen ein Beispiel sein, sagt Evelyn Zupke. Die Opferbeauftragte hat rund 30 Firmen vorgeschlagen, die Entschädigung an einem runden Tisch zu klären. Von der Politik erhofft sie sich dafür Unterstützung.
Es gibt verschiedene positive Signale. Es gibt auch Firmen, die sich völlig sträuben, wie die Firma Otto zum Beispiel bis heute völlig sich da raushalten. Völlig sagt, wir hatten damit gar nichts zu tun. Es gibt genügend Indizien, Hinweise, manche nennen es auch Beweise, dass sie darin verstrickt gewesen sind in diesen Handel, also in die Häftlingszwangsarbeit. Und das erwarte ich ehrlich gesagt auch von der Politik, dass sie da mit gutem Beispiel vorangehen.
Isabel Fanrich Lautenschläger über die immer noch nicht wieder gut gemachte Zwangsarbeit in der DDR. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen mein Kollege Benjamin Dirks zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen einen informativen Radioabend.